Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Wenn es der Weltwirtschaft nicht so gut geht, gehen viele Unternehmen auf Tauchstationen. Nicht die Ems-Gruppe, wo die Ems-Chemie dazugehört. Dort läuft es. Die Ems-Chefin Magdalena Martullo erklärt, an was das liegt. Und in 2 Wochen verwandelt sich Obersaxen-Mundaun in ein Operadorf. Der Verein Opera Viva führt zum 20-Jahr-Jubiläum AIDA auf. Wie viel es bis zur Premiere in 2 Wochen noch zu tun gibt, wir sind bei den Proben vorbeigegangen. Das 2 von den Themen heute mit mir, Jasmin Schneider. Schön, hören Sie dazu. Starten tun wir aber mit den Schweizer Bahnhöfen. Eigentlich sollten die seit 1,5 Jahren rollstuhlgängig sein. Das verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind aber noch lange nicht am Ziel. Auch nicht in Graubünden. Wir haben gestern darüber berichtet. Was das für Leute im Rollstuhl heisst, Zarina von Weissenfloh hat mit einer Betroffenen geredet und von ihr wissen, was sie sich vom öffentlichen Verkehr wünscht.
Emerita Scherer sitzt seit bald 20 Jahren im Rollstuhl. Sie und ihr Mann haben kein Auto und fahren darum schon seit Jahren mit dem Zug. Auch diese Woche sind sie unterwegs gewesen.
Wir sind mit dem Zug, mit der RHB von Chur auf Rezüns. Das kann man wie ein Fussgänger auch. Man kann sagen, heute gehen wir. Und einsteigen und gehen.
Heute reisen sie recht bequem und haben genug Platz im Zugwagen. Das war vor knapp 20 Jahren noch ganz anders gewesen.
Man musste sich ja sowieso anmelden, schon damals, nicht erst heute. Und danach dann ist man da gekommen. Mit dem Hebelift ist man in den Gepäckwagen hineingeführt worden. Und danach dann ist man halt mit dem kalten, nicht geheizten Gepäckwagen von Chur auf St. Moritz gereist.
Und gleich hat sie müssen den vollen Ticketpreis zahlen. Da hat sich in den letzten Jahren viel geändert. Trotzdem, seit Ende 2023 sollte Emerita Scherer an allen Bündner Bahnhof mit dem Rollstuhl ohne Hilfe ein- und aussteigen. Dass das in der Schweiz noch nicht so ist, hat sie erst letztens gemerkt.
Dass wir müssen umsteigen wegen der technischen Panne oder so etwas, ist zwar nicht der RHB, sondern ist der SBB. Und dass wir dann dort wirklich recht, recht angebrannt sind. Und das ist dann halt schon sehr aufwendig und zeitaufwendig vor allem auch. Und was man dann halt einfach muss, ist Ruhe behalten und realistisch überlegen, was können wir jetzt machen.
Insofern ist sie auf Hilfe von anderen angewiesen. Ein Stück weit müssen sie selber schauen, dass ihr geholfen wird. In Graubünden müssen noch knapp 15 Bahnhöfe behindertengerecht umgebaut werden. Die Rätische Bahn hätte 20 Jahre Zeit gehabt, um mit allen fertig zu werden. Laut dem Unternehmer seien aber zum Beispiel Tunnelumbauten wichtiger gewesen. Der Emerita Scherer leuchtet das nicht ganz ein.
Man kann ja auch dann auf sich zurücksinnen und sagen, ja, habe ich denn keine Priorität. Man muss halt auch dort, meine ich, wie miteinander schauen. Und es gibt immer etwas, was man noch verbessern kann. Und dort muss man halt schon auch ein bisschen ellbögeln und sagen, so jetzt aber.
Fast 40 Bahnhöfe bleiben mehr oder weniger, wie es sind. Laut der RHB sei es dort zu teuer zum Umbauen. Das versteht Emerita Scherer dafür.
Ich denke da auch nur an Felsberg. So ein riesen Umbau von Millionen Kosten. Ist das nötig gewesen oder wäre es auch mit etwas weniger gegangen, wo genau der Sinn auch tut?
Emerita Scherer denkt hier zum Beispiel an die Rampen im Postauto. So eine könnte sie sich auch im Zug vorstellen. Für die Zukunft wünschen sie sich unterwegs mehr Infos. Beispielsweise mit einer App, die Zeit noch über Streckenunterbrüche informiert und was sie als Rollstuhlfahrerin machen kann. Sie appelliert aber auch an andere Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer, um mehr mit dem ÖV zu gehen, damit sich für die RHB überall ein Umbau lohnt.
Nicht nur die Rätische Bahn ist hinten drin, mit den Bahnhöfen behindertengerecht umzubauen. Schweizweit gibt es bei rund 500 Bahnhöfen und Haltestellen Verspätung, zum Teil bis weit über das Jahr 2030 raus. Wenn die Welt ökonomisch am Schwächeln ist, gehen viele Unternehmen auf Tauchstationen. Nicht die Ems-Gruppe, wo die Ems-Chemie dazugehört. Die hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von rund 1 Milliarde Franken gemacht. Das ist zwar etwa 6% weniger als im Vorjahr, der Betriebsgewinn ist trotzdem leicht gestiegen auf rund 300 Millionen Franken. Einfach gesagt, die Ems-Gruppe verkauft weniger, aber das, was sie verkauft, bringt mehr in die Kasse. Der Thies Fritschi hat EMS-Chefin Magdalena Martullo getroffen und von ihr wissen, ob das erste Halbjahr auch mal für schlaflose Nächte gesorgt hat.
Wir hatten schon ein bisschen schlaflose Nächte, vor allem wenn man mit Amerika die ganze Zeit muss verfolgen, was läuft. Es ist ja immer in der Nacht. Also jeden Tag wieder neue Überraschung. Das betrifft vor allem unsere Kunden, unsere Märkte. Wir selber sind von den Zöllen nicht gross betroffen. Wir sind meistens befreit oder produzieren schon in Amerika. Aber natürlich, die Konjunktur ist allgemein, ist einfach alles unsicher. Und das gibt uns schon Herausforderungen, die wir zum Glück mit neuen Geschäften können meistern können. Aber es ist gleich, es ist anspruchsvoll.
Zu den einzelnen Punkten kommen wir nachher ganz kurz entgegen einem Branchentrend. Baut sie bei den technischen Vertrieben in allen Hauptregionen aus. Wie finanziert man Wachstum bei einem Umsatzrückgang?
Ah gut, wir sind sehr ertragsstark. Also wir haben eine Betriebsergebnismarge von 30%, also ein Drittel vom Umsatz ist Ertrag. Wir haben keine Schulden, wir haben genug Geld. Wir können auch mehr investieren. Wir haben sehr viel in Ausbau investiert in Domatem in den letzten 5 Jahren. 300 Millionen in die Anlagen. Und jetzt investieren wir sehr stark im Verkauf, technische Entwicklung, dass wir schneller vorankommen mit neuen Geschäften zusätzlich. Das ist immer richtig und immer auch, macht auch Freude.
Sie hat es gerade vorher angesprochen. Dem strukturiert Lieferketten schon vorbeugend um und produziert für die USA grösstenteils vor Ort. Wie gross ist die Gefahr, dass dem doch noch indirekt in einen Handelskonflikt hineinrutscht?
Ja, indirekt ist klar, sind wir alle betroffen, oder? Alles ist so verlangsamt gestoppt. Die Länder untereinander kommen nicht mehr recht aus. Das beeinflusst alles. Also leider hat das auf die Weltwirtschaft schon eine abschwächende Wirkung. Aber für uns, wir haben schon viel gesehen, Konjunkturzyklen. Wichtig ist, dass wir für unser Geschäft neue Chancen sehen. Und das sehen wir überall in Amerika, dass wir auch dort zum Beispiel für die Gasindustrie haben wir ganz neue Anwendungen oder auch für die U-Bahnen. Da sind sie auch sehr interessiert, das von der Schweiz zu haben. In Europa ist jetzt vor allem das Gesundheitswesen, das sehr gut läuft, das wir ausbauen, mit ganz neuen Anwendungen, also von Gehhilfen, die neu gemacht werden, Stöcke über Abnähspritzen bis zu Spitalbetten oder leichteren Rollstühlen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das läuft weiter. Die Welt hört ja nicht auf zu drehen. Im Gegenteil, die Kunden wollen gute Lösungen, wollen Kosten sparen. Und das machen wir mit unseren Kunststoffen für sie.
Ich weiss, dass sie es für die Schweiz gut gefunden haben, dass der Trump Präsident geworden ist. Ich will jetzt kein Trump-Bashing machen, aber mit dem, was er macht, mit dem, was er sagt, oder eben gleich wieder nicht macht und gleich wieder nicht sagt, eins durcheinander. Die Unsicherheit, sind Sie da immer noch gleicher Meinung? Ist der Trump gut für die Schweiz?
Also bis jetzt war er nicht gut gewesen. Er war auch nicht schlechter, aber er war auch nicht gut gewesen, nein. Vor allem für die anderen Länder ist er auch vor allem nicht gut. Das Verhältnis von Trump und Schweiz ist immer noch sehr gut. Der Deal liegt parat, aber er hat gar keine Zeit, um es zu machen. Und die Zeit läuft. Eigentlich wollen sie auch mit uns sogar das Freihandelsabkommen machen. Also das soll dann ganz weggehen. Das ist ja auch noch mal bestätigt worden. Aber die Zeit läuft. Und auch seine Zeit läuft. Jetzt tut er alles durcheinander wirbeln. Und dann will er dann stabilisieren. Aber ich weiss nicht, mit dem Durcheinanderschütteln, das gibt grössere Auswirkungen weltweit, die auch nachher noch nachwirken. Ich glaube, er unterschätzt das. Und das macht mir schon Sorgen, ja.
Das Fragezeichen, ob der Trump für die Schweiz gut ist, für die Ems-Chemie?
Ja, für EMS schon, weil sie sind total Fan von EMS. Wenn sie jetzt sehen, was wir alles entwickeln, sind seine Minister sind jetzt plötzlich total auf EMS abgefahren. Und die wollen alle zu EMS kommen, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit für die in EMS. Ich muss mit den Kunden arbeiten. Ich brauche die eigentlich gar nicht, weil die Kunden wollen ja unsere Produkte, die sehen die Vorteile. Ich habe gesagt, ja, also mir wäre es lieber, wir würden mal die Deals mal abschliessen, dass es mal Ruhe gibt in den Märkten. Also, ja, es ist ein bisschen komisch, ja.
Also ich glaube, bei der Ems-Chemie ist wirklich ruhiger. Die Ems-Chemie bleibt schuldenfrei mit höherer Eigenkapitalquote. Planen Sie in näherer Zukunft grössere Investitionen oder bleibt Vorsichtsgebot?
Nein, wir haben eben sehr viel investiert, ganz grosse Anlagen. Wir haben auch gewusst, dass das viel länger ist. Und eben 300 Millionen in den letzten 5 Jahren am Standort Thomas-Thames, das sind wirklich grosse Anlagen gewesen. Was wir jetzt machen, wir haben noch ein Geschäft, das direkt in die Autoindustrie liefert und dort Energie spart. Das ist überall auf der Welt und dort tun wir jetzt bei MSFTEC, heisst das, tun wir überall jetzt kleinere Ausbauinvestitionen machen. Also es ist eher jetzt in diesen Betrieben und EMS ist eben ein anderer Bereich mit dem Kunststoff und dort sind wir gut ausgestattet.
Sagt Magdalena Martullo, Geschäftsführerin der EMS-Gruppe. Das Unternehmen rechnet für dieses Jahr mit einem etwas tieferen Umsatz, aber mit einem höheren Gewinn. Am Montag gibt es im Infokompakt in der zweiten Teil des Interviews mit der Magdalena Martullo. Dort geht es um den Standort Thomas-Thames. Schnelle Autos und der Geruch von Teer und Reifengummi in der Luft. Der Motorsport ist beliebt. Formel 1 zählt zu den Sportarten, die am meisten Leute verfolgen. Einmal so ein Rennauto zu fahren oder zu bauen, dürfte von einem Haufen ein Kindheitstraum sein. Der Traum lebt David Margret. Der Bündner Student ist Teil von Zurich US Racing. Das 70-köpfige Team fährt in der Formula Student. Bei dem Wettbewerb messen sich Hochschulen untereinander. Studierende tun elektrische Rennautos planen, bauen, testen und weiterentwickeln. Der 24-jährige ZHW-Student ist mittlerweile seit 2 Jahren im Team.
Ich habe angefangen mit dem Studium und dann haben wir das so ein bisschen erfahren, dass es gibt. Ein Kollege von mir war dort dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, würde mich schon interessieren, wenn wir das alles mal anschauen. Und dann hat es mich schon gepackt. Ich war immer schon ein Motorsport-Fan. Wir haben viele Autorennen geschaut, zum Teil auch, wirklich auch live vor Ort. Und dann selber ein Rennauto bauen und auch damit fahren, je nachdem, ist schon etwas mega Cooles zu machen.
Für den David Margret ist die Formula Student eine Möglichkeit, um Ausbildung und Hobby miteinander zu verbinden. Zusammen mit einem Kollegen, der als Bachelorarbeit die Radbaugruppe optimiert. Einfach gesagt, durch seine Arbeit ist der Motor am Rad jetzt neu platziert und bietet mehr Platz für das Fahrwerk. Um die 730 Stunden Arbeit haben die zwei gehabt. Zeit, die sich aber gelohnt hat.
Wir haben es geschafft, um den Motor wirklich 100 mm weiter ins Rad hineinzubringen. Also haben wir dort eigentlich alles Freiraum und das ist relativ gut angekommen. Haben wir recht gutes Teil für nächstes Jahr, recht gute Baugruppe für nächstes Jahr. Es muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden, alles dann mit den Herstellern angeschaut werden. Aber es war recht gelungene Arbeit.
Das erste Mal ist jetzt aber die aktuelle Version vom Rennauto vom Studententeam gefordert. Das Wochenende geht es ins Wallis an einen Wettbewerb. Beim einzigen Schweizer Event im Jahr will das Team angreifen.
Unser Ziel ist natürlich so gut wie möglich sein. Wir wissen, ein paar Teams sind fast unschlagbar. Der Auto fährt schon seit ein paar Monaten. Und wir sind noch dran, jetzt noch die letzten Sachen fertig zu machen. In der statischen Disziplin sind wir relativ gut. Dort ist unser Ziel auch sicher ein Podest und ins Finale kommen. Und in der dynamischen ist unser Ziel, natürlich jedes Rennen zu fahren und auch in den besten 25% zum drinnen sein.
Stellt sich nur die Frage, was kann denn so ein elektrisches Rennauto? Von 0 auf 100 km/h geht es in gut 2,5 Sekunden. Die Leistung liegt bei 80 kW oder umgerechnet fast 110 PS. Das bei einem Gewicht von gut über 200 kg. Das Preisschild hat das Team nicht verraten. Man könnte sich aber einen guten Sportwagen mit dem Geld kaufen. Und ein anderer Preis ist die Zeit, die das Hobby frisst.
Also es ist schon viel Aufwand, den man bei so einem Team aufwendet. Es gibt viele Tage, wo man wirklich 12, 14 Stunden einfach in der Werkstatt ist, neben dem Studium, wo dann halt der Tag vor dem Morgen um 8 Uhr fährt der erste Unterricht an. Am Abend um 10 Uhr läuft man aus der Werkstatt raus und geht heim und schlafen und am nächsten Tag das Gleiche. Das sind dann schon relativ intensive Wochen, wo das so ist.
Für den Bündner David Margret lohnt sich der Aufwand aber. Sein Ziel ist es, auch nach dem Studium im Motorsport zu bleiben. Zuerst steht für den 24-Jährigen jetzt aber mal noch den Master an. Wir kommen zu den weiteren Meldungen vom Tag zusammengefasst vom Ruud Schminzi.
Die Chur ist an 70 Mietpartien gleichzeitig gekündigt worden. Betroffen sind Bewohnerinnen und Bewohner vom Hochhaus im Lacuna-Quartier. Sie müssen bis spätestens Ende April 2026 eine neue Wohnung gefunden haben, bestätigen die Eigentümerin in der Zeitung Südostschweiz. Das Hochhaus ist fast 60-jährig und muss dringend saniert werden. Und weil so viel gemacht werden muss, können die Mieterinnen und Mieter nicht drinnen bleiben. Laut der Eigentümerin werden sie aber bei der Wohnungssuche unterstützt. Ausführliche Informationen gibt es auch auf südostschweiz.ch. Der Kantonspolizei Graubünden sind gerade mehrere Drogendealer ins Netz gegangen. 5 junge Männer, die mit Kokain gehandelt haben, sind verhaftet worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Männer sind zwischen 20 und 33 und wohnen in den Kantonen Graubünden und St. Gallen. Bei den Kontrollen und Durchsuchungen von Wohnungen und Autos sind 245 Gramm Kokain und Bargeld gefunden worden. 4 von den mutmaßlichen Tätern hocken die Untersuchungshaft. Die Gemeinde Glaris Nord startet schon vor dem eidgenössischen Schwing- und Alplerfest Ende August mit Kontrollen und Massnahmen rund um den Verkehr. So werden unter anderem öffentliche Parkplätze schon 2 Wochen vor dem Fest mehr kontrolliert. So soll sichergestellt werden, dass es wegen dem Verkehr im Zusammenhang mit dem Aufbauten, Anlieferungen oder den ersten Veranstaltungen kein grösseres Problem gibt. CESAF ist vom 29. bis zum 31. August. Erwartet werden über das ganze Wochenende rund 350'000 Besucherinnen und Besucher.
Die Bündner Gemeinde Obersaxen-Mundaun verwandelt sich diesen Sommer wieder in einen Opernschauplatz. Der Verein Opera Viva feiert das 20-Jahr-Jubiläum und führt Aida von Giuseppe Verdi auf. Die Premiere ist in 2 Wochen am 25. Juli. Bis dann gibt es noch einen Haufen zu tun. Ich habe diese Woche bei einer Probe vorbeigeschaut. Tönen tut es, als wäre ich in einem Opernhaus oder einem Theater. Mit roten Samtstühlen und schicken Kronleuchtern an der Decke. Dabei bin ich in einem grossen, runden Zelt. Von außen sieht es aus wie ein Zirkuszelt. Innen drin hat es aber keine Manege, sondern eine Bühne. Vorne dran Platz für ein Orchester und einen Haufen Klappstühle für das Publikum. Die Bühne ist leer. Handwerker sind am Bühnenbild montieren. Bis zur Premiere in 2 Wochen gibt es noch einen Haufen zu tun. Und vor allem einen Haufen Proben, wie der künstlerische Leiter von Opera Viva, der Giongieri Tour, sagt.
Wir haben mit dem Chor bis Ende Juni geprobt. Und jetzt sind Solisten da. Haben wir Solistenprobe. Wir für den Morgen um 10 Uhr bis 2-3 Stunden, nachher am Nachmittag eine Probe und dann am Abend eine Probe. Und nachher wird es dann ab dem Samstag kommt dann der Chor dazu. Und dann kommt dann dazu das Orchester. Und dann steht das Ganze hoffentlich.
Ein enger Zeitplan. Normalerweise dauern die Proben bei einer Oper 6 Wochen plus dann noch die Zeit der Aufführungen. Bei Opera Viva in Obersachsen muss alles nach 3 Wochen sitzen. Fast schon ein zu enger Zeitplan, nicht für den Giongieri Tour.
Ich probe extrem gerne und ich könnte vielleicht noch ein paar Stunden proben, aber es ist also von der Konzentration her ist es schon anspruchsvoll. Vor allem auch jetzt, bis wir uns verstehen, also ich und Solisten mit dem Korrepetitor, dass man da wirklich immer extrem bei der Sache ist. Aber es macht Spass.
Nur ein paar Minuten später geht es los. Auf der Bühne stehen Elvira Hasanagic und Giulia Diomede. Sie singen Aida und Amneris, zwei der Hauptfiguren. Für Elvira Hasanagic ist damit fast schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen.
Es gibt einen gemeinsamen Freund von John und mir. Und wir haben letztes Jahr eine Produktion zusammen gemacht. Und er hat mir gesagt, Elvira, in Obersachsen wird Aida gemacht. Magst du dich da nicht vorstellen? Und ich habe gesagt, ja, super gerne. Also Aida würde ich wirklich sehr gerne singen. Das habe ich noch nie gemacht. Es ist eine auf meiner Liste, die ich mir wirklich gewünscht habe.
Elvira Hasanagic hat schon in der Staatsoper Berlin, in der Staatsoper Ljubljana und im Teatro Colón gesungen. Das ist das bekannteste Theater in Buenos Aires. Aber in einem grossen Zelt gesungen, das hat die Sopranistin noch nie.
Ich bin sehr überrascht, was aus einem Zelt heutzutage möglich ist zu machen. Also wenn man drin ist, hat man nicht das Gefühl, dass man in einem Zelt ist, sondern in einem Theater. Ganz normal. Die Akustik ist wunderbar. Ich kann es nicht genug loben. Wirklich, es ist einfach toll.
Geboren ist Elvira Hasanagic in Slowenien. Sie wohnt aber in München. Von Obersachsen hat sie vorher noch nie gehört. Graubünden war ihr aber ein Begriff gewesen.
Natürlich kennt man Graubünden schon wegen Bündnerfleisch, was man sehr gerne isst. Aber jetzt, wo ich die schönen Berge und die schöne Umgebung gesehen habe, ist das sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich hier bin.
Nicht nur die Sopranistin hat ein paar Stunden Anreise gehabt. Eine andere Sängerin kommt aus Italien und jemand sogar aus Armenien. Kein Wunder sind während der Proben Anweisungen und Dialoge in verschiedenen Sprachen zu hören. Das fordert auch der Regisseur Nicolas Büchel.
Die anderen Dinge sind great. Really great. Wenn Sie über den da, über den Triumph fallen, wo da dann drüber sind, darf die Akazie eine Zeit lang.
Wie ist das mit den verschiedenen Sprachen auf der Bühne?
Das ist grauenhaft, aber auch lustig. Also ich spreche dauernd ein wirres Gemisch aus Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch.
Verstanden hegen sich's aber noch immer. Die grösste Herausforderung sei, im ganzen Gewusel den Überblick zu behalten. Der Nicolas Büchel hat da aber schon ein bisschen Erfahrung damit. Er ist zum dritten Mal Regisseur bei Opera Viva in Obersachsen.
Ich liebe es. Es ist zwar ein Stress, weil eben so viel gemeinsam parallel laufen muss. Es wird draußen ums Zelt ein Umgang gebaut und dann ist die Säge zu laut und die Sänger hören das Klavier nicht und solche Dinge. Das schon, weil die Zeit ist knapp. Aber es ist auch eine ganz wunderbare Arbeitsatmosphäre.
Der Nicolas Büchel kann es kaum erwarten, bis die ganze Oper dann fertig eingestudiert ist. Und er auch nur noch zuhören und geniessen kann, wie Aida und Amneris singen. In zwei Wochen dann hoffentlich auch ohne Baustellengeräusche, dafür aber mit einem Haufen Applaus zwischen den einzelnen Szenen. Die erste Aufführung von Opera Viva zu Obersachsen ist am 25. Juli. Nachher wird Aida von Giuseppe Verdi noch 8 weitere Mal aufgeführt. Die letzte Vorstellung ist am 9. August. Damit endet unsere Sendung von heute. Wir sind nächste Woche dann wieder zurück am Montag, wie immer nach der 5 Uhr. Und sonst könnt ihr auch alle Sendungen nachhören im Internet auf radiogrisha.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Studio verabschiedet sich Jasmin Schneider. Habt ein schönes Wochenende.
Radio Grisha. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.